Herzlich willkommen zu Spielmacher, der EM-Podcast. Gestern hat es lange gedauert, bis zum 1:1 gegen die Schweiz in Frankfurt. Das Spiel war wie der Rasen, etwas buckelig. Am Ende kann Fußball auch ganz einfach sein. Flanke, Kopfball, Tor, völlig losgelöst von der ganz großen Taktik. Platz 1 in der Gruppe, 50.000 Prämie pro Spieler gibt es obendrauf dafür. Es ist 11 Stunden später und ich habe einen Gast, der Sport liebt und Host eines Podcasts ist. Natürlich noch ganz viele andere Dinge macht, hat schon circa 600 Folgen gemacht, wenn wir richtig gezählt haben. Und er ist auch der Chef von OMR.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo, Philipp Westermeier. Schön, dass du Zeit hast.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung und diese krasse Runde, die ihr hier aufgebaut habt.
Ja, wir hatten Glück, muss ich sagen. Also wir haben viele tolle Gäste und freuen uns jetzt sehr, dass du da bist. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft bist du selber Gast in Podcasts? Wie oft, also du machst ja deinen großen Podcast auch, den, da kommen wir gleich noch zu, aber wie oft bist du selber Gast?
Gar nicht so oft, 2-3 Mal im Jahr vielleicht. So, aber meistens in eher kleineren Formaten. Also jetzt bei den Formaten, die jetzt sozusagen schon hier irgendwie Ambitionen haben wie bei dir, das ist selten.
Ne? Ah, okay, okay. Dann nehmen wir das mal schon mal als Kompliment, ja. Philipp. So, also du hast früher für die Schülerzeitung geschrieben.
auch
hab ich
das,
gesehen.
Auch das,
und auch Radio gemacht in Essen, ja. Lokalsport.
Ja.
Welche Schlagzeile ist deine nach dem 1:1 von gestern?
Gute Frage. Schlagzeile, ich hätte so an die 2006 Vibes Oliver Neuville, so Phil Krug ist der neue Neuville, so das wäre so mein erster Gedanke gewesen.
Ah, okay, so schwarz-rot schwer könnte man auch drüber schreiben, ne?
Besser noch, ja, auf jeden Fall, ja.
50.000 gibt's jetzt für den Gruppensieg als Zwischenziel pro Spieler, 400.000 für eine mögliche Europameisterschaft. Du als Unternehmer, ist das angemessen? Wie viel Prämie bekommen deine Angestellten?
Also die bekommen auch ihre Boni, aber nicht in dem Niveau, auf dem Niveau. Ich finde, das ist, ich habe das ehrlicherweise nie vorher recherchiert, aber ich finde, das ist vollkommen okay. Ich meine, man muss ja mal sagen, aus Marketing-Sicht, und ich gucke mir die Welt ja aus einer Marketing-Brille immer an, zwangsläufig aus Berufskrankheit, ist ja der wahre Wert ein ganz anderer. Also ich meine, was die da teilweise für sich als Werbeträger, für sich auch als natürlich Spieler an Werten aufbauen, ist ja ungleich größer. Unabhängig jetzt mal von all der Erinnerung und der ganzen Faszination, bei sowas dabei zu sein. Viele Leute würden wahrscheinlich umsonst auch mitmachen. Insofern finde ich, das klingt jetzt erstmal fair.
Kannst du das denn trennen? Ich meine, wir kommen noch dazu, dass du ja auch Sportfan bist, irgendwie selber auch Sport machst und auch dich mit Sport beschäftigst. Fehlt dir das dann manchmal nur, Fan zu sein? Oder denkst du direkt, ich sag mal, wenn der Groß jetzt zurückkommt, aha, dann zahlt das wieder so ein bisschen auf seine Follower ein?
Ja, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ganz naheliegend oder das denke ich jetzt vielleicht nicht so sehr, aber ich gucke dann halt wieder so beim Spiel natürlich noch vielleicht intensiver als andere Bandenwerbung und frage mich, okay, krass, was da jetzt irgendwie ein Engelbert Strauß ausgibt oder wie machen die das eigentlich? Oder denkt dann, okay, da ist ja irgendwie Betano als Wettpartner. Warum wird eigentlich hier eine Firma genommen, die in ihrer Rubrik gar nicht zu den Top-Partnern gehört? Oder ich nehme die ganzen chinesischen Firmen wahr und denke mir, okay, guck mal, die Zeiten ändern sich, alles chinesische Firmen. Also solche Sachen guckt man sich halt schon an und natürlich halt auch so auf die Spieler selber. Aber dass jetzt Toni Kroos zurückgekommen ist wegen der Follower, der hat ja ohnehin schon so viele und sowas. Also da habe ich jetzt keinen Zweifel dran, ne?
Nein, das war auch mit ein bisschen Augenzwinkern. Der hat wirklich schon so viele, der braucht nicht noch mehr. Aber das ist tatsächlich immer, du hast ja auch das Eröffnungsspiel live gesehen, Philipp, ein Thema, wenn du so drumherum stehst bei den Fans, die sagen dann ja auch, guck mal hier, jetzt kommt wieder BYD, also der Autohersteller aus China oder AliExpress. Also jetzt mal runtergebrochen als Klischeesatz, jetzt kommen die Chinesen schon ins Fußballstadion nach Deutschland. verstehst du die Diskussion?
Ja, klar. Also ich meine, es ist ja wirklich so, dass man aus Fansicht ist, waren das halt vorher, war da irgendwie Mercedes oder Volkswagen, jetzt sind es halt andere Firmen. Das ist auffällig. Das ist alles natürlich auch gut begründbar und so, aber ich meine, wir sind ja für freie Märkte, insofern bin ich schon auch jetzt der Meinung, das ist in Ordnung. Aber es ist trotzdem eine auffällige Entwicklung, ja.
Es entsteht ein neues Nationalmannschaftsgefühl, das war auch eine Schlagzeile. Entsteht sowas bei dir auch? Bist du so jemand, der da dann auch so ein bisschen schwarz-rot-goldener wird?
Also ich muss sagen, ich war das eigentlich all die Jahre. Also ich bin seit, weiß nicht, WM 86, meine erste, bin ich logischerweise Deutschland-Fan als Deutscher und damit aufgewachsen. Und ich habe irgendwie genauso auch mitgelitten in den schwierigen Jahren, weiß ich nicht, 2000 bei der Euro oder so, als irgendwie das da eng war. Ich habe jetzt in Katar hardcore mitgelitten. Und ich bin jetzt mit euphorisch, aber wir reden ja nach der Vorrunde, also mal gucken. Also für mich hat sich das nie geändert. Aber ich glaube, was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass so die ganze Wahrnehmung eines Turniers in Deutschland, das tut der ganzen Sache natürlich richtig gut, so, weil man auch im Umfeld noch viel mehr merkt, da sind noch andere Leute, die es wieder richtig positiv wahrnehmen. Aber ich war da immer schon ziemlich intensiv.
Ja. Du hast ja selber Fußball gespielt.
Ja.
Bist du jemand, der dann auch so ein kleiner Bundestrainer ist? Sitzt du da im Trikot? Genießt du es einfach nur? Wie schaust du da mit Freunden?
Also wirklich gemischt. Auch jetzt mit Familie. Meine Kinder versuche ich da ranzuführen, sind zum Teil da schon auch intensiv dran. Und ich erlebe dann natürlich auch mich nochmal wieder und frage mich, so, wie habe ich geguckt, als ich irgendwie 8, 9, 10 war? Und das hat so schon auch eine Prio. Aber auch hier in der Firma, wir haben in der Firma geguckt. Und ehrlicherweise, am Ende, wenn es dann wirklich so K.O.-Spiele sind, da bin ich auch so, dass ich tendenziell vielleicht mal 10, 20 Minuten gar nicht gucke, weil ich einfach zu angespannt bin.
Ich weiß gar nicht, das habe ich entweder überlesen oder ich habe es gar nicht gelesen bei der Recherche über dich. HSV-Fan oder Pauli?
Naja, ich bin ja in Essen groß geworden, im Ruhrgebiet. Und
also Ruhrgebiet,
ja. Da bin ich dann ja irgendwie tendenziell groß geworden, komisch das klingt, mit RWE und mit Schalke. Und bin nach 20 Jahren Hamburg jetzt hier natürlich auch Fan, aber auch das der Hamburger Vereine. Also ich stehe dem HSV nahe, auch vielen der Akteure da, bis vor kurzem mit Jonas engen Austausch gehabt und bei Pauli genauso. Also da Wilken, der neue Geschäftsführer Oke, das ist alles hier in Hamburg eine kleine Welt und deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz so tief verwurzelt, weil nicht hierher, aber und freue mich jetzt für Pauli, dass die hochkommen und dass der HSV im nächsten Jahr hochkommt.
Okay, in weiser Voraussicht. Verstehe. Ich sag kurz, wo du bist. Also du bist in Hamburg, in deinem Büro, in deinem Office, ja, in einem professionellen Studio. Ich bin extra ganz früh um 6, Philipp, zurückgeflogen an den Ballermann. Nein, nicht ganz an den Ballermann, aber damit ich pünktlich da bin. Du hast schon gesagt, du bist in Essen geboren, hast dann BWL studiert. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, Philipp, weil du natürlich viel gemacht hast. Warst in Paris, in Quebec, hast in New York gearbeitet für Hugo Boss, dann Gruner und Jahr oder unter anderem für Hugo Boss. Dann habt ihr oder du OMR aufgezogen. Das ist jetzt so eine Kurzform. Mhm. Deine Arbeitszeit pro Woche in Stunden, wie kann man sich das vorstellen?
Das ist kaum zu greifen. In Zeiten von WhatsApp ist man eigentlich, ich meine, ich bin mir sicher, die Leute, mit denen du arbeitest, irgendwie in deinem Umfeld oder auch jetzt hier bei den Fußballberatungsfirmen und so, das ist ja auch, du machst halt WhatsApps und Kontakte und hast die Augen offen Tag und Nacht eigentlich. Aber ich versuche tatsächlich relativ gut präsent zu sein zu Hause und deswegen fahre ich morgens so dass ich um 9 im Büro bin und dass ich aber auch irgendwie um 7:30 zu Hause bin.
Hört sich ja fast noch gut an. Ich habe jetzt gedacht, dass dein Pensum noch größer ist. Obwohl 7:30, 19:30 ist natürlich auch schon, muss man sehen, dass man die Kinder irgendwie noch sieht, je nachdem wie alt sie sind.
Absolut.
In jedem Fall. Wie gleichst du das denn aus, die Arbeit? Du machst viel Sport, was machst du genau?
Also die einzige Disziplin, in der ich wirklich, würde ich mal sagen, noch richtig wettbewerbsfähig bin, sind Klimmzüge. Also ich mache ein bisschen Fitness und gehe laufen, aber was ich wirklich seit Jahren mache, inspiriert von irgendwelchen New Yorker Spielplätzen, wo halt dann so Typen ankommen und da Klimmzüge machen, das habe ich vor Jahren gesehen und auch versucht in Klimmzügen irgendwie gut zu sein und da kann ich doch die meisten Leute mit überraschen. Also ich war kürzlich mal mit dem Dennis Schröder, mit dem NBA-Profi gemeinsam beim Training und dann haben wir da Klimmzüge gemacht und ich war... Und er ist ja nun wirklich ultra fit, war ich irgendwie nur 2, 3 hinter ihm, im ersten Satz zumindest. Und das ist so meine Spezialdisziplin, falls dich das interessiert. Ja.
Ah, sehr gut. Kennst du dieses Fake-Video von Venice Beach in L.A.? Wo da ist ja diese Muckibude direkt auf dem Strand.
Und
da kommt doch so ein verkleideter Weltmeister, so ein Kraft-3-Kämpfer, den die so als 80-Jährigen oder 85-Jährigen verkleidet haben und pumpt da alles weg. Und die ganzen richtig, also
ja, ist geil, ne?
Also sowas den ganz großen Muskel, das ist herrlich. Also das ist wirklich, das muss man sich unbedingt, also wer es noch nicht gesehen hat,
da gibt es auch bei TikTok wirklich erfolgreiche Accounts. Einer heißt Anatoly, auch so ein Typ, der sieht aus nach nix, hat dann so ganz weite Klamotten an, damit man seine Muskulatur auch gar nicht sieht und geht dann so als Putzmann in ein Fitnessstudio und dann sind da irgendwelche total aufgepumpten Typen und denken, okay, was will denn der Lappen hier, der soll jetzt mal hier in Ruhe mich trainieren lassen und hier mit seinem Besen weggehen und dann hebt er da so Hanteln so mit einer Hand mal so kurz zur Seite und die alle kriegen den Mund nicht mehr zu. Das sind echt so geile Bilder, muss man echt sagen. Ja.
Die Geschichte mit den Klimmzügen, das ist ganz schön. Ich glaube, es war bei Jürgen Klinsmann, der hat seiner Truppe mal angedroht, wer keine 5 Klimmzüge kann, wird nicht nominiert. Und Thorsten Frings konnte keinen. Und der war ganz aufgeregt, ob er wirklich ernst macht, Klinsmann, und der beim nächsten Mal nicht dabei ist. Also Klimmzüge ziehen sich durch alle Sportarten. Ne? Und ich finde auch, es ist ja ein brutaler Kraftakt. Ne? Also wer das nicht regelmäßig macht und sich mal versucht, der bleibt einfach unten hängen.
Aber auf deiner Seite ist es halt total fair, weil es ist jetzt auch irgendwie, sagen wir mal, 5 Stück zu machen. Das kann schon jeder sich erarbeiten. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da muss man jetzt irgendwie Talent haben oder da muss man jetzt irgendwie Veranlagung haben. Also ich finde so 5 Stück finde ich schon irgendwie eine ganz faire Zahl. Klar, wenn du dann immer sagst, jetzt irgendwie 15 oder sowas, ist ein bisschen übertrieben. Aber dass man jetzt sozusagen als Profisportler gar keinen macht. Und ich kann nur sagen, also Dennis Schröder, der macht, glaube ich, da irgendwie 17, 18 Stück ganz locker weg.
Okay, den habe ich letztens getroffen bei einer Buchpräsentation. Ich hatte den noch nicht live gesehen, besser gesagt nicht so nah live. Und der ist ja auch, ich will nicht sagen schmächtig, aber der ist halt komplett durchtrainiert.
Absolut, also der ist ja extrem drahtig.
Ist ja eine Sehne, ja. Der gute Mann, also ja. Wirklich. Die Zeit hat mal geschrieben über dich, Philipp, Trendscout, Oberkontakter, vielleicht auch ein bisschen Zirkusdirektor der digitalen Werbeindustrie. Kannst du dich an das Zitat erinnern und ist das richtig?
Ja, ich kann mich erinnern und ich fand's auch irgendwie ganz, also erstmal irgendwie habe ich mich gefreut und find's natürlich positiv und ehrenhaft und ja, also Zirkusdirektor, das ist ja auch so ein bisschen so Augenzwinkern natürlich, aber klar, ich meine Marketing und die digitale Welt, insbesondere so diese Marketing-Digitalwelt, die ist natürlich auch ein bisschen Zirkus und dafür bin ich mit zuständig, ja, das muss man so sagen.
Ja. Mhm. Ja. Du bist sehr neugierig, ist das dein größter Antrieb? Ich merke das immer in deinen Podcasts, wenn ich die höre.
Absolut, absolut. Also Neugier ist, kann man auch nicht so gut vortäuschen, muss man haben oder nicht haben. Und ich bin da, also würde genauso, wenn wir uns jetzt treffen, würde ich genauso dich ausfragen wie im Podcast, oder vielleicht nicht ganz so aggressiv, aber ich wäre zumindest genauso neugierig und wüsste, aus sozialen Gründen könnte ich vielleicht nicht genauso drauf losfragen, aber über so einen Abend verteilt hätte ich dieselben Themen, die mich interessieren. Und also insofern, das ist schon authentisch so, ja.
Ja, total. Also ich finde auch, also ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch, deswegen mache ich auch diesen Beruf, den ich jetzt mache. Ich finde, die Leute erzählen zu lassen, ist irgendwie eine sehr befriedigende Geschichte, wenn man das hinbekommt. Ne? Also sie, wenn es einfach läuft, ne? Diese Momente da sind, wo du gar nichts machen musst eigentlich.
Also ich meine, du hast es ja irgendwie mit deinen Kollegen auch so ein bisschen zu einer Meisterschaft gebracht, das nochmal ganz neu zu interpretieren. Also ich finde, ich verfolge ja natürlich deine Arbeit auch, und wie ihr da diese Field-Interviews gestaltet, irgendwie ein, zwei Mal pro Saison sind ja doch dann so Sachen, die dann auch wirklich sagen wir mal, lange nachwirken, aus einer extrem schwierigen Situation dann doch irgendwas rauszuholen, im Zweifel noch mal 2-3 Mal nachzufragen, dann laufen zu lassen. Das ist ja eine Situation, ist ja viel, viel undankbarer als ein Podcast, aber ich finde, also man merkt auch da, also wirklich bei rundum so dieses Field Reporting auch krass, was da möglich ist. Ne?
Vielen Dank, nehme ich mal als Kompliment.
Absolut. Absolut.
Du, ja, danke. Du hast aber so eine besondere Art, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also du verwickelst deine Gäste mit dir, so auf deine Ebene, dass sie um sich herum irgendwie alles vergessen. Du fragst auch nach Zahlen, nach Werten, nach und das erste Mal klappt es nicht so richtig oder manchmal nicht, sagen wir es mal so, dann drehst du eine kleine Schleife und kommst 10 Minuten später wieder und dann hast du es auf einmal.
Das ist wie beim Fußball, da gibt es auch den Spruch, irgendwie, wenn man deutlich schlechter ist, dann muss man den Gegner auf sein Niveau runterziehen.
nee, so ist es nicht. Inszenierung und Markenbildung, wenn wir jetzt wieder zum Fußball kommen, ist das untrennbar im Moment?
Ja, also das ist schon, mittlerweile ist Inszenierung echt schon ein ganz wichtiger Aspekt und kaum eine Marke kann es sich leisten, darüber nicht nachzudenken oder entsteht noch, ohne dass das nicht bewusst inszeniert wird. Wobei auch eine Inszenierung heißt jetzt nicht immer alles bewusst total glamourös und groß und teuer. Es gibt ja auch andere Formen, aber sich Gedanken machen und da bewusst Sachen tun, das meine ich jetzt damit, das ist schon eigentlich entscheidender.
Was entsteht da rund um den DFB, wenn du das siehst, auch im Gegensatz jetzt zu den Turnieren, die zuletzt ja wirklich sehr schlecht gelaufen sind?
Also ich glaube, da werden sehr viele Puzzlestücke gerade sehr gut gemacht und ergeben ein immer besseres Ganzes dann dadurch. Ne? Also das fängt an, sicherlich mit damit den Julian Nagelsmann irgendwie bekommen zu haben, dann gehalten zu haben gegen das Interesse von Bayern München und so. Es fängt vielleicht sogar auch mit der Personalie Andreas Rettich, auch überraschend, hätte man vielleicht auch nicht mit gerechnet, als dass der Andreas da den Job übernehmen sollte. Also finde, das ging dann schon in der Phase los. Dann ist natürlich der sportliche Erfolg auch klar, das ist das A und O, aber dann kommen so ein paar kleinere Sachen, so die Art der Kadernominierung, dann haben sie auch ein bisschen Glück mit Adidas und dem rosa Trikot. Wenn man das so anschaut, da kommen viele Sachen zusammen, auch so eine jetzt angenehme Nicht-Politisierung vieler Dinge. Also ich habe das Gefühl, die sind da gerade so auf einem sehr guten Weg. Wobei natürlich immer auch begleitet durch einen gewissen sportlichen Erfolg in den letzten Monaten.
Diese Geschichte Adidas und Nike war ja ganz groß, logischerweise, ja. Auch in der Politik. Herr Habeck hat sich dann geäußert, hat mehr Markentreue oder Patriotismus gefordert. Wie hast du das verfolgt alles?
Fand ich das natürlich total interessant. Aber also ich muss mal, wenn man die Summen hört, um die es da geht, ist das so eine relativ klare Entscheidung. Ich meine, der DFB ist jetzt ja ein Verband, der auch irgendwie sich finanzieren muss, der auch irgendwie noch Aufgaben hat über die Nationalmannschaft hinaus, dass die dann bei so einer großen Angebotshöhendifferenz dann da zu Nike gehen. Und Nike ist jetzt auch nicht irgendwie eine Provinzfirma. Also das verstehe ich, das kann ich schon verstehen. Ich will als Deutscher, klar, da hätte man sich gefreut, das ist eine tolle Geschichte mit Adidas, aber wenn Adidas sagt, das ist uns das nicht wert oder wir können das so nicht bezahlen, dann verstehe ich das aus Sicht des DFB. Also ich bin da schon irgendwie auch Unternehmer und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, so freie Märkte in gewissen Rahmen tun uns schon gut. Und das ist am Ende eine marktwirtschaftliche Entscheidung, aber davon leben wir alle, dass es sowas gibt und dass es sowas, also das soll auch möglich sein, klar.
Ist der DFB gut aufgestellt? 360 Grad im Verhältnis zu seiner Relevanz. Ich habe natürlich jetzt auch viel geguckt, was die machen. Die haben Influencer im Camp jetzt gehabt, den Herzogenaurach und bespielen ja alle Kanäle. Recht erfolgreich und recht schlau und gut, finde ich.
Ja, also nehme ich auch so wahr. Also wird wirklich gut gemacht. Da ist, glaube ich, ein Kommunikationsteam, das sich viele Gedanken gemacht hat, auch schon im Vorfeld, das auch sofort erkennt, wenn was irgendwie funktioniert. Nehmen wir mal das Jonglieren mit dem Ball rund um den Pool oder solche Sachen, die dann wirklich weit gehen. Also ich habe das Gefühl, dass das passt gerade. Aber wie gesagt, auch alles in dem sportlichen Kontext. Aber viele kleine Puzzlestücke, ne? Auch der Toni Kroos zurückzuholen, Ilkay Gündoğan als Kapitän. Auf einmal sind da so viele Sachen, die jetzt alle irgendwie passen. Und ich habe das Gefühl, der DFB hat sich da jetzt auch in seiner Kommunikation extrem viele Gedanken gemacht. Aber nimmt sich jetzt auch nicht so wichtig, sondern... Also aus der Ferne betrachtet sieht das sehr gut aus, ja.
Julian Nagelsmann und sein Team haben sich auch viele Gedanken gemacht, wen laden wir ein? Der Gordon Herbert war jetzt da, der Trainer, der mit den Basketballern Weltmeister geworden ist. Dann noch verschiedene andere Influencer, habe ich gesagt. Was würde denn Philipp Westermeier dem Team sagen, wenn er vor dieser Truppe stehen würde und so einen kleinen Vortrag halten sollte?
Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich da den sportlich irgendwie sicherlich nichts helfen könnte. Also da muss man sagen, das wissen die deutlich mehr als ich. Also ich meine, der Gordon Herbert ist ja nun offensichtlich jemand, der sportlich was beitragen kann, aber diese Credentials habe ich ja nun überhaupt gar nicht. Also ich könnte vielleicht irgendwie...
Aber die fänden das doch super spannend, Philipp, wenn du da bist und was du gemacht hast, wie du das alles, also dein Unternehmen, also du bist ja Unternehmer, am Ende sind die ja auch Einzelunternehmer und versuchen das Beste aus sich, aus ihren sportlichen Möglichkeiten, aber auch was noch dazu kommt, die anderen Säulen so hinzukriegen, dass es nicht nur im Sport reicht, sondern anders auch.
Also ich könnte, wahrscheinlich wäre das dann so der Bereich, wo ich am meisten helfen könnte, wenn es darum geht, jetzt Investments zu machen neben dem klassischen Sport, auch sich zu fragen, viele wollen ja in diese Digitalwelt hinein, machen Startup-Investments, gucken sich an, wie sie da ihr Geld platzieren, kriegen extrem viele Angebote. Man muss auch sagen, diese digitale Startup-Welt, da gibt es halt verschiedenste Einlasstüren und manche davon finde ich total kredibel und richtig und manche, naja, da kommen halt Leute schnell durch die falsche Tür und werden da auch dann schlecht beraten und diese Welt erscheint ganz anders, als sie wirklich ist. Also es ist da schon irgendwie viel intransparenter als beim Sport. Beim Sport ist am Ende, du kannst auf dem Platz sehr genau erkennen und sehr schnell, wer kann was. Und so in der Digital- oder Wirtschaftswelt ist das halt häufig gar nicht so schnell zu erkennen. Da bist du dann mit Leuten unterwegs, die dich angesprochen haben, die vielleicht noch von außen oder aus der Ferne erstmal ganz, oder auch für Laien, erstmal ganz kundig und ganz seriös aussehen. aber das manchmal dann gar nicht so sind. Und bis das dann klar wird, das dauert dann häufig eine Weile und kostet sehr viel Geld. Deswegen so zu erklären, was für Zugänge gibt's, auch mit was für Summen wird da hantiert, was ist seriös, was nicht seriös, so ein bisschen zu erklären vielleicht, wie investieren US-Sportstars, viele gucken sich das ja ohnehin an, aber sowas könnte ich wahrscheinlich beitragen, das zu erklären und sagen, guck mal, wenn du Bock hast auf irgendwie Digitalbranche, auf Business Angel, auf Startups, dann mach das doch so und so. Da gibt's viel zu lernen. Ich sage mal ein Beispiel, was ich so immer interessant finde, ist, was ich zum Beispiel abraten würde, ist bei einem ersten oder zweiten Investment, wenn man zum ersten Mal dann irgendwie da Geld in die Hand nimmt und in ein Startup investiert, das sofort öffentlich zu machen. Das wollen natürlich immer alle Startups, nach dem Motto, guck mal, so und so, den alle kennen, hat es hier investiert. Aber jeder, der sich damit auskennt, weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Startup scheitert, ist halt deutlich höher als bei einer normalen Firma und ist halt einfach hoch, ist auch sogar höher, als dass es erfolgreich wird. Das Problem ist dann nur, diese prominente Figur, dieser Spieler in dem Falle, hängt dann halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in schlechter Presse drin. Also du gibst halt irgendwie jetzt, weiß ich nicht, 50, 100 oder 200.000 Euro in ein Startup rein. Das ist das Geld, das eine Problem. Aber das zweite ist, du gibst deinen Namen halt häufig mit rein, weil es auch gewünscht wird. So, und dann hast du aber in dem Moment schon fast entschieden, dass du da irgendwann negative Presse bekommst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Startup funktioniert, ist halt recht klein. Und das ist vielen dann in der Euphorie am Anfang gar nicht so klar. Und das kann man viel geschickter machen. Also man kann ja, wenn man investieren möchte, zum Beispiel über Fonds gehen, wo am Anfang gar nicht klar ist oder gar nicht öffentlich wird, wer in so einem Fonds mit drin ist. Und wenn man dann in einem Fonds als Investor in den Fonds sehen kann, aha, da gibt's einige Startups, die aus dem Fonds herauskommen oder wo der Fonds investiert hat und die ganz gut, sagen wir mal, vielversprechend aussehen, die schon vielleicht die ersten zwei Hürden genommen haben, dann kann man immer noch mal separat da investieren. Dann sieht man natürlich viel besser aus und weiß viel mehr, als wenn man in der ganz frühen Phase reingeht, dann auch mit Namen und dann sehr wahrscheinlich irgendwie ein paar Monate später in einer negativen Presse drin hängt. Also solche Sachen, das kann ich wahrscheinlich beitragen.
Ja, ist total nachvollziehbar. Also ich kann den Podcast, den du gemacht hast mit Mario Götze, sehr empfehlen, den OMR-Podcast. Da ging es ja auch darum. Also der beschäftigt sich ja intensiv, macht verschiedene Dinge auch auf verschiedenen Kontinenten. Das ist schon sehr spannend, was er oder wie ihr euch dazu austauscht. Wie wichtig ist es denn, wenn wir nochmal ganz kurz bei dem Thema bleiben? Also ich kann ja Geld investieren in Dinge, von denen ich jetzt erstmal per se keine Ahnung habe. Also wenn ich jetzt in ChatGPT investieren würde, das ist natürlich jetzt viel zu spät, ist schon klar. Ich verstehe ja die ganzen Rechenleistungen, die ganze KI, die Chipindustrie, das, also was mir klar ist, da kommt halt alles rein und am Ende errechnet mir oder bespielt mir die KI aus allem, was aus dem ganzen Input vielleicht sogar eine neue Lösung. Also, aber ansonsten verstehe ich davon ja nichts. Ist es besser, wenn ich ein bisschen weiß, worum es geht, oder ist es eigentlich wurscht?
Nein, also du musst wirklich verstehen, wohin du dein Geld investierst. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also in dem Moment, wo du auch als Spieler einfach Geld weggibst, ohne zu verstehen, wo rein, solltest du es nicht tun. Also das ist auch bei Mario, also ich tausche mich da mit ihm regelmäßig drüber aus, der versteht, was diese Firmen machen und weiß auch um die Risiken und hat auch, glaube ich, jetzt schon einige Ausfälle erlebt. Aber ich glaube, das sollte man anders nicht tun. Also irgendwie, das führt nur zu Ärger und zu Enttäuschung. Und wenn man das Modell nicht genau versteht, dann sollte man aus meiner Sicht lieber nicht investieren. Also es ist schon, also das ist auch nicht meine Meinung. Das hat schon Warren Buffett, also der erfolgreichste Investor aller Zeiten, hat schon gesagt, also ich investiere nur in Sachen, die ich verstehe. Und das sollte man als Fußballspieler genauso machen. Und wenn dann halt Sachen, wo man halt noch keine Verständnis hat, weil man keine Zeit hat, weil man andere Themen in seinem Leben hat, logischerweise, dann einfach da nicht investieren. Oder also das finde ich, manche machen das ja nach dem Motto, hier, da sind große andere Namen investiert und dann wird auch mal so mit den Namen geworben, so Signaling, und man versteht dann aber generell gar nicht, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Da wäre ich skeptisch. Auch so, das wäre so ein Learning. Also es ist halt, viele Leute angesprochen werden nach dem Motto, guck mal hier, der und der ist auch dabei und das hier, ein total toller Fonds angeblich, hier musst du auch dabei sein. Kann ja sein, aber dann auf jeden Fall mal das Geschäftsmodell angucken. Und wenn man das nicht nachvollziehen kann oder sich nicht erklären kann, wie das zu Geld führen soll, dann lieber nicht machen. Es sei denn, man hat wirklich unfassbar viel Kohle. Aber wenn es einem um Geld geht, dann würde ich das so empfehlen. Ne?
Oder man macht es wie Cristiano Ronaldo, seine eigenen Unterhosen. Da weiß man, was man hat. Die kann man selber tragen und dann kann man die auch selber vermarkten und sagen, es funktioniert.
Der weiß auch, wie es funktioniert, genau. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr erfolgreiches Modell.
Ja, total.
Aber der weiß auch wirklich, ich hatte jetzt vor kurzem mit jemandem Kontakt, irgendwie eine ganz große Uhrenplattform, Chrono24, so die größte Luxus-Marktplatz der Welt. der hat mir erzählt,
habe ich gehört, den Podcast, da war er bei dir zu Gast.
Genau, da war dann, und der hat dann auch erzählt, wie das Investment lief mit dem Cristiano Ronaldo. Und wenn man das so hört, dann weiß der natürlich genau, was er tut. Der ist selber Uhrenfan, der nutzt die Plattform. Und okay, dann merkst du auch da, ich kann das jetzt nicht für alle Investments von Cristiano Ronaldo sagen, logischerweise, aber da zeigt es ja schon, aha, so ganz naiv ist es nicht, ne?
Man muss zu Cristiano Ronaldo sagen, wie sehr der die Dinge trennt. Also wenn er seinen Sport macht, macht er seinen Sport. Und wenn er seine Nebentätigkeiten macht, nenne ich es jetzt mal, vielleicht sind doch seine Haupttätigkeiten, dann macht er eben das andere. Ja. Er kam zu Juventus Turin und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der dann gerade da war, als er frisch zu Turin wechselte, Cristiano Ronaldo. Und die haben relativ viel Krafttraining gemacht. Und die Spieler hatten die Erlaubnis, im Krafttraining ihr Handy mitzunehmen. Keine Ahnung, die haben irgendwas gehört, Musik gehört oder dann ab und zu nach einer Einheit mal kurz so drauf geguckt, ob irgendwas, whatever, WhatsApp oder so. Dann hat er allen gesagt, pass auf, Freunde, hier ist Training. Wir geben die iPhones oder was auch immer, die Handys vorne ab, weil wir arbeiten hier. Wir machen unseren Sport. Wir hören keine Musik. Wir checken keine WhatsApps. Wir machen Krafttraining. Ja? So. Und der war so beeindruckt davon. Dann haben das alle gemacht, weil es natürlich Cristiano Ronaldo war. Wenn der so eine Ansage macht, kannst du ja nicht sagen, nee, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Und dann haben die gesagt, das Krafttraining hat sich so dermaßen verbessert durch die Intensität und durch die Aufmerksamkeit, die man dem dann schenken muss und will. Also das ist dann auch Cristiano Ronaldo.
Absolut.
Also, das ist eben unfassbar auf jeder Ebene. Super professionell. Was macht die EM mit Deutschland bisher? Hast du das Gefühl, also wir waren ja in einer Depression aus verschiedenen Gründen und da sind es vielleicht immer noch. Kann das was anschieben, auch wirtschaftlich? Spürst du bei den Unternehmern, mit denen du sprichst oder in deinem Umfeld, dass das so ein bisschen wieder was losgeht oder wäre das zu viel?
Also ich glaube, das ist bei einem Land wie Deutschland von den Zahlen her schon sehr viel. Also ich meine, es gibt ja auch Volkswirtschaften, da reicht dann irgendwie eine Taylor Swift-Konzerte, um da das Land anzuschieben. Aber dafür ist natürlich Deutschland einfach dann auf einem zu hohen Niveau nach wie vor, dass jetzt da, sagen wir mal, eine Euro- oder eine Taylor Swift-Konzerte da einen richtig großen Ausschlag herbeiführen können. Aber ich, also jetzt rein quantitativ betrachtet, bezogen auf die Emotionen, kann das natürlich schon so sein. Und ich meine, es ist ja auch einfach ein geiles Marketing für unser Land, wenn man sich überlegt, wie jetzt die ganzen Menschen hierher kommen und Deutschland erleben. Ich finde, das ist schon total gut gemacht, wie wir uns jetzt hier präsentieren, so als Land. Also zumindest wir reden jetzt nach der oder kurz vor Ende der Vorrunde. Ich glaube, hier man hat hier wirklich eine tolle Experience. Ich finde auch, Deutschland hat irgendwie in dem ganzen Aspekt Nachhaltigkeit. Ne? Das wird ja gar nicht mehr diskutiert. Das war ja über Jahre das Riesenthema Nachhaltigkeit. Aktuell hat das ein bisschen Pause gefühlt. Aber es sind keine neuen Stadien gebaut worden. Es wird irgendwie... Also so gesehen ein extrem nachhaltiges Turnier, wo die Leute hier wirklich eine gute Zeit haben. Ich finde, es tut auch allen einfach mal gut nach den Großturnieren in irgendwelchen nicht fußballnahen Ländern, sag ich mal, jetzt Katar, Russland, dann die Corona-Zeit, wo ja auch irgendwie mit Fans alles schwierig war. Jetzt wieder zu sehen, was hier los ist, das sind eher so die Effekte, glaube ich, die wirklich zählen. So ein bisschen so diese europäischen Integrationsgefühle, dieses europäische Zusammenkommen, der Stolz irgendwie auf einfach ein cooles Land zu sein im Sinne von, wir sind hier gute Gastgeber, als jetzt das Wirtschaftliche. Ich glaube, das ist punktuell so. Klar, wenn jetzt hier irgendwie Tausende von Schotten da irgendwie München leer trinken, dann haben da schon ein paar Wirte was davon. Gar keine Frage. Und ein paar Hoteliers auch. Und das sind auch, ist sicherlich nicht nichts. Aber wir reden ja nach wie vor von einem echten großen Industrieland. Und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach wie bei irgendwelchen kleineren Ländern, wo dann irgendwie zwei Taylor Swift-Konzerte alles verändern können.
Ich war ja gestern in Frankfurt, Frau Baerbock war da, Herr Lauterbach, der Bundeskanzler Olaf Scholz war auch da. Und ich finde, man sieht immer dann, wie groß die Strahlkraft von Sport ist oder gerade von Fußball, wenn Olaf Scholz dann zu Rudi Völler geht und sich vorstellt, so ungefähr. Und Rudi Völler natürlich in seiner total super netten Art und mit seinem Charme dann Olaf Scholz so ein bisschen in so ein Fußballgespräch verwickelt. Also, das ist ja schon, und auch die Emotionen, die dieser Sport ausübt, also Sport überhaupt. Und die ganzen Wirtschaftsbosse oder viele, die dann auch Entscheidungen treffen, die zu sehr emotional sind, ist das die große Gefahr bei den Sportinvest?
Also ich glaube, dass schon irgendwie, sagen wir mal, bei den Sponsorings häufig auch so ein bisschen neigungsorientiert entschieden wird. Ne? Also man fragt sich ja schon ein bisschen hier und da, wie rechnen sich das jetzt? Aber
zum Beispiel?
Wo habe ich es zuletzt? Also ich habe es jetzt vor kurzem wieder diskutiert, da war der, also es redet jetzt nicht um Fußball, sondern da war der Eduard Dörenberg hier zu Gast beim Moimer Podcast, der macht Alpecin, ne? Diese Shampoo und sagen wir mal, gegen Haarausfall und so Doping für die Haare und der sponsert ein eigenes Tour de France Team. Und da haben wir dann schon drüber diskutiert und ich bin da auch nicht ganz sicher, ob das alles am Ende aufgeht, was die Tour de France da alles an Kosten aufwirft. Es ist wahnsinnig schwer zu tracken. Ja, es ist international, aber also ein Beispiel. Ne? Manchmal bei Bandenwerbung frage ich mich das auch. Ich habe jetzt auch wirklich bei Engelbert Strauß, ich war ja auch bei der Henning Strauß, der Eigentümer von Engelbert Strauß, war ich auch vor ein paar Monaten zum Podcast, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und also damit das funktioniert, da müssen schon diese ganzen Arbeitshosen und so, die die verkaufen, extrem hohe Margen haben. Sonst macht das eigentlich keinen Sinn. Also muss das Geld ja irgendwie zurückverdienen. Und so ein Investment da von Engelbert Strauß, ich würde mal tippen, 20, 25 Millionen kostet der Spaß sicherlich. Da reicht dann nicht halt eine Menge Hosen zu verkaufen und die müssen auch eine tolle Marge haben. Vor kurzem habe ich gesehen, auch im Fußball ganz gerne, auf der Bande irgendwelche Tresore. Da war ich so, wow, Tresore. Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber mit meinem Marketing-Auge guckt dann drauf.
Das habe ich nicht gesehen.
Da gibt's, muss man auch darauf achten, gibt es wirklich auch in der zweiten Liga, Bundesliga immer wieder Tresorwerbung. Und da habe ich gedacht, okay, wie kann das funktionieren? Aber auch da ist wahrscheinlich die Antwort, naja, der einzelne Tresor hat so eine hohe Marge, dass du kannst ja gar nicht so viele verkaufen. Aber wenn du dann halt irgendwie ein paar hundert mehr verkaufst, ist das so lukrativ. Also am Ende legen eigentlich so Sponsoring-Firmen indirekt auch ein bisschen ihre eigene Kalkulation offen. Weil also über die Menge kann es sich nicht rechnen. Es kann sich nur über die hohe Profitabilität rechnen.
Ja, ich glaube, Jürgen Klopp hat doch mal Werbung für Tapetenkleister gemacht, ja, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber in der früheren Phase,
glaube ich. Also nicht ganz früh, aber jetzt auch nicht in der absoluten Hochphase, da gebe ich natürlich völlig recht. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Tapetenkleister gekauft. Also ich weiß nicht mal, aber das ist jetzt ein anderes Beispiel. Du hast ja ca. 575 Podcasts voraus, also bist uns voraus. aber vielleicht holen wir dich ja irgendwann noch ein. Alle haben gesagt, eigentlich, wir hatten ja viele Sportler oder Ex-Sportler oder auch den Björn Gulden als Adidas-Chef, die finden Deutschland alle gut bis okay. Aber wir uns selber nicht so richtig. Das war eigentlich unisono. Wie geht's dir?
Ja, ich beobachte das natürlich auch. Und dann muss man einfach so ein bisschen so einen Reality-Check machen und sich fragen, wo wäre es denn nun besser? Ne? Also es gibt natürlich tausend Sachen hier zu beklagen und tausend Sachen, die nicht optimal sind. Aber wenn man dann so guckt, jetzt USA ist immer so ein gelobtes Land. Wenn ich mir jetzt da die Wahl angucke, die jetzt irgendwie auf uns zukommt im November, tendenziell der Weg Richtung Autokratie. Wow, fühle ich mich da jetzt viel wohler. Also wirtschaftlich ist es da gerade auf jeden Fall mal attraktiver. Da ist da mehr Wachstum, okay. Aber so gesamtheitlich, dann guckt man mal so in Europa herum. Ja, auch da gibt es Länder mit mehr Wachstum, wirtschaftlich gesehen. Aber Spanien hat auch seine großen Tücken. Man kann natürlich dann am Ende sagen, okay, ich ziehe nach Mallorca. Das können einige wenige dann sagen. Und dann lebt man de facto ja auch noch so halb in Deutschland. Also ich sehe jetzt nicht so, dass jetzt da ganz viele Länder sind, die so gesamtheitlich sagen, oder wo man so sagen kann, hier ist wirklich alles besser, oder ganz vieles besser. Man kann sagen, es gibt Länder, wo gerade die wirtschaftliche Situation besser ist, auch viele hausgemachte deutsche Fehler. Aber so gesamtheitlich, wo man sagt, da würde ich jetzt wirklich lieber leben, da fühle ich mich sicherer, da fühle ich mich freier, da habe ich mehr Chancen. Bei aller Kritik, diese Länder sehe ich nicht.
Wie machst du das mit deinen Kindern, weil du nachhaltig eben die Nachhaltigkeit eben angesprochen hast? Erziehen die dich zur Nachhaltigkeit? Erziehst du sie zur Nachhaltigkeit? Ist das ein Thema bei euch? Ach, weil die müssen ja am Ende auch das ausbaden, was du oder ich, was wir noch übrig lassen von all dem.
Auf jeden Fall. Also ich versuche das natürlich reinzutragen. Es ist für mich auch ein Thema. Also es ist ja in einem Unternehmerumfeld unterschiedlich. Manche sehen das Thema weniger oder können es sich auch beruflich jetzt gar nicht so viel Zeit drauf verwenden oder wollen das nicht. Andere sehen das total. Ich bin da schon irgendwie in der Fraktion, die das durchaus sieht und auch mit Kindern bespricht und auch selber für mich Fragen stellt. Aber man muss am Ende vorsichtig sein. Ich mache selber auch ein großes Event, weißt du ja wahrscheinlich, 70.000 Besucher hier in Hamburg bei unserem OMR-Festival. Wenn man dann sowas macht, dann muss man da vorsichtig sein, weil das ist auch mal nicht nachhaltig. Also mein Kernberufsfeld ist nicht nachhaltig. Wir versuchen das jedes Jahr besser zu machen. Wir versuchen da Zeichen zu setzen. Wir versuchen das immer nachhaltiger hinzubekommen. Aber wie gesagt, Großevents aufgrund der ganzen Anreisen und so sind nie nachhaltig. Und das gilt ja, wie gesagt, auch ganz krass für die Euro. Und ich bin total verwundert, weil bis vor ein, zwei Jahren hätten alle darüber geredet, Nachhaltigkeit hin und her. Und jetzt freuen wir uns natürlich zu Recht über die Fanmärsche, die Holländer laufen durch Hamburg und weiß ich nicht, die Türken laufen durch Frankfurt und so. Total geil. Aber was da an natürlich Flugreisen, Anreisen hintersteht, und das wird nicht diskutiert. Ich finde es okay, wir leben in einer freien Welt, das muss möglich sein. Aber die Diskussion hätte es früher gegeben. Erstaunlicherweise gibt es sie nicht mehr. Ist nur eine Beobachtung. Aber also weil du mich gefragt hast, Nachhaltigkeit gucke ich schon hin, aber wie gesagt, selber auch als jemand, der da beruflich nicht jetzt sagen kann, ich mache jetzt alles perfekter.
Ja, dein Festival gibt es ja seit 2011. Jetzt waren 70.000. Ich weiß gar nicht, was ihr 2025 anstrebt. Also es werden ja sicherlich nicht weniger Gäste werden insgesamt. Kim Kardashian hattet ihr jetzt. Wer verpflichtet die? Also rufst du dann bei den Kardashians an und sagst, ich hab eine Million für euch, hast du Lust für einen Tag?
Na, wir haben ein Netzwerk von Leuten, von Bekannten, von mir, Freunden oder auch einfach Freelancern, die teilweise irgendwie in USA unterwegs sind, in der Entertainment-Musikindustrie unterwegs sind und die dann so da Kontakt haben, also deutsche Menschen, die ja schon teilweise seit vielen Jahren arbeiten, aber halt über ihre Jobs dann in so Netzwerke auch reingeraten und dann da Kontakt haben. Und dann komme ich dann irgendwann, wenn dann da irgendwie erste Reaktion da ist und wenn es dann heißt, naja, lass doch mal sprechen und so, dann komme ich dazu. Und da muss man dann ganz klar sagen, bei so Leuten wie Kim Kardashian ist halt genau das, überhaupt ins Netzwerk reinzukommen, überhaupt mal die Chance zu bekommen, was vorzustellen. Das ist entscheidend. Da haben wir wirklich ein gutes Netzwerk, um da ranzukommen, kredibel, glaubwürdig ein Gespräch zu führen mit den richtigen Leuten. Der Preis selber, dass da nachher noch Geld fließt, ja, da fließt Geld, gar keine Frage. Aber die Dame könnte ja jeden Tag irgendwo auf der Welt sein. Alle möglichen Menschen bieten ihr Geld. Das Geld ist der Hygienefaktor. Die Kunst ist überhaupt, sagen wir mal, eine seriöse Anbahnung hinzubekommen. Und das machen wir über deutsche Menschen, die da seit vielen Jahren in den USA leben oder auch irgendwo für uns unterwegs sind.
Philipp Westermeier würde in seinem Podcast jetzt so ganz nebenbei fragen, was das kostet, so eine Kardashian am Ende?
Also das ist schon irgendwie, am Ende kannst du dafür auch schon einen guten Zweitligaspieler verpflichten. Gar keine Frage, für länger, nicht nur für einen Tag.
Und wenn dir einer die Antwort in deinem Podcast geben würde, würdest du nochmal nachfragen. Stimmt die Zahl, die ich gelesen habe, die 700.000 plus Reise plus Privatjet, Möbel ausgetauscht, also... Das ist jetzt das, was ich gelesen habe.
Ja, das also stimmt.
Erfüllt sich jedes Klischee.
Auch das ist ja auch wieder wie in der Bundesliga, hat, glaube ich, die Bild-Zeitung geschrieben, die ja auch gerne über Transfererlöse und so spekuliert und vorab schon was in die Welt setzt. Also das stimmt
ja,
so.
Ja, die Leute wollen es ja wissen.
Na, das stimmt. Aber das stimmt so nicht. Also in der Tat, ja, ist ja auch für alle nachvollziehbar. Privatjet ist sie gekommen aus New York. Und da hatten wir vorher eine Kalkulation bekommen. Sie fliegt mit ihrem eigenen Jet. Das ist jetzt auch kein kleiner Jet. Da hatten wir für den Jet, glaube ich, schon 180.000 für den Jet auf der Uhr. Sozusagen, das ist dann einfach so, wenn man sie haben will, dann sagen die, okay, die kommt aus New York, das ist das Flugzeug, das ist ihr eigenes, das musst du nennen, das sind die Kosten. Die hatten wir, die kann ich bestätigen, die Honorarsachen, da kann ich nichts zu sagen. Aber was da spekuliert wurde, ist falsch.
Hat sie die Möbel ausgetauscht?
Nein,
ist das richtig?
Nein. Also hat sie nicht. Wirklich, man muss sagen, auch es war wirklich total entspannter Umgang, wie es immer so ist. Im Vorfeld, alle nervös. Da gibt es auch ein Team, du kennst es ja auch, was du in deinem Job sicherlich beobachtest. Je größer die Stars, desto mehr Menschen sind im Umfeld tätig. Aber wenn man dann einmal mit den Leuten selber spricht, dann ist das alles total überschaubar und dann irgendwie gerade auch aufgrund der Anbahnung, die wir da hatten, also wir hatten da jetzt einen Vorschuss, wir hatten ein Vertrauen, sonst hätten wir sie ja gar nicht bekommen, war das dann jetzt abseits von der etwas ungewöhnlichen Anreise im eigenen Flugzeug, das ist bei uns jetzt nicht so ganz normal, war das echt überschaubar.
Also ich glaube, die hat ja nur auf einem Kanal fast 400 Millionen Follower.
Ja, ja.
Kim Kardashian auf Insta, glaube ich.
Ja.
Und das Fernsehen, also das lineare Fernsehen, freut sich ja aktuell gerade über 23 Millionen Zuseher pro Spiel. Ja. Kannst du das mal ins Verhältnis setzen?
Ja klar, also ich meine, das ist ja eine, ist ja auch global, ne? Und das andere ist halt nur Deutschland, muss man dazu sagen, aber und es sind auch andere Verweildauern. Also ich glaube, die, wenn man mal guckt, also es gibt ja in der digitalen Welt immer so die Daily Active User oder die Monthly Active User, also die da jetzt da irgendwie wirklich aktiv sind, von den 400 Millionen, würde ich mal sagen, sind es vielleicht irgendwie, wenn überhaupt die Hälfte. Und dann kommt das alles schon ein bisschen wieder näher an die Erde ran. Also sie war einfach auch extrem früh dabei bei Instagram. In der frühen Phase war es viel, viel leichter, Follower aufzubauen als heute. Das hat ihr geholfen, aber umso mehr inaktive Accounts wird sie wahrscheinlich haben oder Leute, die sie nur aus der Ferne verfolgen. Und bei so einem Spiel, die 23 Millionen, du meinst ja die Quote oder die Sehbeteiligung gestern in Deutschland gegen die Schweiz, das waren ja Leute, die haben da wahrscheinlich schon wirklich hardcore 2 Stunden zugeguckt oder anderthalb Stunden. Und es waren ja noch nicht mal die Fanfeste und alles dabei, sondern es ist ja nur die GfK-Zahlen. Also ich würde mal sagen, das ist schon natürlich eine krasse Zahl, die sie da hat. Und sie ist ja auch mit die größte überhaupt auf der Plattform. Und wahnsinnig einflussreich. und es hat auch mit der deutschen Einschaltquote am Ende auch nichts zu tun, aber um beide Zahlen mal so ein bisschen einzusortieren. Also ihre Zahl ist, glaube ich, quantitativ sehr hochgegriffen. Es gibt ja auch so immer so Aussagen, ey, die Hälfte von Europa oder mehr als Menschen in Europa leben, folgen ihr oder sowas. Das, ja, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auf der anderen Seite die Fußballzahl, die ist halt wirklich gigantisch. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die ist halt wirklich top, weil halt so intensiv dabei, weil halt noch bis gewisse Zuschauerkreise sogar fehlen und weil wir das einfach lange nicht mehr hatten. Also ich glaube, das allererfolgreichste Event des ZDF jemals, ich hatte vor kurzem einen Podcast mit dem ZDF-Intendanten, das erfolgreichste,
hab ich gehört,
wo am meisten Himmel, Menschen jemals zugeschaut haben, war das Halbfinale 2006, Deutschland gegen Italien, also Heim-WM, und da waren 29 Millionen 2006. Und jetzt waren wir gestern auf 23 Millionen hoch. Das zeigt ja, wie krass Fernsehen in Ausnahmefällen, Live-Sport noch funktioniert und wie groß die Euphorie tatsächlich jetzt in Zahlen greifbar schon ist. Also wirklich beachtlich. Und das sind so die richtigen Vergleichszahlen. Also, ne, was ist das beste ZDF-Event all time? Fehlen noch 6 Millionen? Okay. Kann man hinkommen in den nächsten Wochen. Und dann Kim Kardashian, wie gesagt, immer sehr, sehr gigantisch präsentiert. Natürlich krass beeindruckend und auch am Ende kann man darauf ein Milliardenbusiness aufbauen, hat sie ja gezeigt. Aber in Wahrheit, glaube ich, doch ein bisschen geringer als diese riesigen Zahlen so einen Glauben machen.
Beste Quote ever im deutschen Fernsehen hatte die ARD. Philipp, Endspiel Deutschland-Argentinien 2014, 34 Millionen. Das ist absolut 33,8. Das ist All-Time-Record.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn es gelingt, jetzt, sagen wir mal, Euro-Finale, also greifen wir mal vor, und die würden das schaffen, ins Finale zu kommen, halte ich es fast für möglich, da ranzukommen. Das wird ja dann an einem Samstagabend, glaube ich, oder an einem Sonntagabend, glaube ich, sein.
Ja.
Ich glaube, das könnte dann funktionieren. Mal gucken, da ist dann irgendwie wahrscheinlich Ferienzeit, dann sind einige vielleicht nicht, I don't know. Aber also du kannst da rankommen und das zeigt ja eigentlich, der Fußball hat an Kraft nichts verloren und das Fernsehen mit den Rechten auch nicht. Also auch da übrigens für die Öffentlich-Rechtlichen ist es ja super. Also die haben ja schon bei ihren anderen Programmen diese Zahlen erreichen die nie. Ja? Der Fußball ist wirklich gerade in Deutschland da so ein Phänomen.
Ne? Ja, der letzte Leuchtturm irgendwie, was noch live funktioniert und was die Quoten, die ja auch immer, also je nachdem nach Relevanz und machst du 14 bis 49 oder 14 bis 59, ja. Die Sender unterscheiden da auch so ein bisschen, was sie zählen, was dann besser für sie ist. Da gibt es ja noch so kleine Unterschiede. Was kostet OMR? Wie viel ist OMR wert? Ich weiß es bis auf die vierte, fünfte, sechste Stelle hinterm Komma. Ich habe total recherchiert.
Du meinst das Festival oder die Firma?
Die Firma.
Die Firma, was ist die Firma wert? Also du kennst ja die klassische Antwort immer, was irgendwer eines Tages mal bereit ist, dafür zu bezahlen. Insofern ist das bei uns, ungewöhnlich ist ja, wir haben keine Investoren. Also normalerweise kannst du ja bei Startups oder bei Firmen mal gucken, okay, gab eine Finanzierungsrunde, was wurde in der Finanzierungsrunde für einen Wert aufgerufen oder die Firma ist börsennotiert, was dann kannst du tagesaktuell gucken oder minutenaktuell, was ist die Firma an der Börse wert? Bei uns ist ja alles davon gar nicht da. Wir haben keine Investoren, wir haben keine Börse, nix. Dazu haben wir 3, 4 verschiedene Geschäftsmodelle. Wir haben ein Festival, wir haben Podcast, wir machen Weiterbildung. Das heißt, du kannst da nicht mal rangehen und sagen, okay, andere Firmen mit einem solchen Umsatz und einem solchen Modell sind normalerweise das wert. Auch das ist bei uns halt sehr, sehr schwierig, weil halt die Modelle unterschiedlich sind und die alle aber irgendwie dazugehören. Das heißt, es ist schwer. Und ich wüsste selber nicht, wenn mir jetzt jemand irgendwie da, sagen wir mal, Summen bietet, die da gerade bei zum Beispiel Mbappé im Raum stehen, dann weiß ich, da würde ich sofort drüber nachdenken. Wenn mir jetzt jemand hier eher einen Zweitligatransfer anbietet, dann würde ich eher nicht drüber nachdenken.
Welche Summe von Mbappé meinst du jetzt? Sein Jahresgehalt? Weil er geht ja ablösefrei.
Ja, ich habe gehört, was da noch offen sein soll an Gehältern, die da noch, oder und irgendwelche Treueprämie habe ich heute
100 Millionen noch.
Ja, also das sind so Summen, da würde ich sagen, also wenn das jetzt irgendwie die Treueprämie hier oder so, irgendwer sagt, Mensch, Philipp hier, ne? Das sind dann Bereiche, da würde ich schon sagen, okay, das ist jetzt, da meint jemand gut mit uns.
Ich habe die simpelste Recherche heute Morgen am Flughafen noch betrieben. Was ist OMR wert? War meine Frage an ChatGPT und an Google. Pass auf. Und was ich nicht wusste, Philipp, ist, dann kommen da Monatsverläufe, also Charts, wo ich denke, ach, so genau wird das hier aufgeschlüsselt. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich ungewöhnlich für so eine Firma. Dann habe ich gesehen, dass das der omanische Rial ist. Der heißt auch OMR. Okay. Der ist, ein omanischer Rial ist heute 2,43,43 €.
Ja, das ist wert. Bitter.
Also du
das
weißt jetzt, so kannst du immer ausweichen. Gucken Sie ins Internet, dann wissen Sie, was OMR ist.
Okay.
Schöne Parallele. Bist du der Julian Nagelsmann bei deiner Firma? Kann man das sagen?
Ich bin, glaube ich, streng genommen eher der Bernd Neuendorf.
Also das ist ja schon, okay, ja, der ist natürlich jetzt sehr, wie soll ich sagen, der steht ja schon sehr über allem. Also ist das bei dir so?
Nein, ich bin, dann wiederum bin ich vielleicht eher der, weiß ich nicht, der Florian Wirtz. Also ich versuche das schon richtig mitzuspielen, mitzumachen und was voranzutreiben. Und also man wechselt so die Rollen. Aber in der Tat, also ich bin Geschäftsführer, wir sind zu viert. Und bin so ein bisschen auch irgendwie so das Gesicht hier und da, leider. Ich versuche das weniger zu sein und versuche da mehr Leute sozusagen als Gesicht aufzubauen. Also da ist die Metapher jetzt mit der Nationalmannschaft gar nicht so einfach, aber irgendwo zwischen all den gerade genannten wird es wahrscheinlich stimmen.
Ja. Gordon Herbert, habe ich ja gesagt, das war unser Gast, unser letzter Gast. Da haben wir auch über Sport gesprochen und der unterteilt in seinem Team zwischen Racehorses und Pigs.
Ja.
Und jeder muss seine Rolle kennen. Wie ist es bei dir? Wie viele Racehorses hast du? Ich glaube, du hast ja über 600 Mitarbeiter inzwischen. Das ist ja eine Wahnsinnszahl geworden.
Ja, also das, aber auch da, ich meine, ich finde das im Sport ist es vielleicht nochmal ungewöhnlicher, dass man das so klar sagt. Aber bei uns ist ja auch vollkommen, in der Wirtschaft, das ist ja nichts Neues. Ne? Es gibt halt überall Leute, die haben halt hier ganz klare Jobprofile. Ne? Also die, manche müssen im Sales-Bereich sicherlich richtig was bewegen, müssen enger an Kunden sein, müssen neue Kunden kennenlernen oder müssen halt tolle Inhalte machen, müssen halt hier große Persönlichkeiten gewinnen für Podcasts, für Bühne, für Artikel, müssen recherchieren. Da ist dann halt dann sozusagen, da entstehen dann halt die besonderen Werte. Und dann gibt es andere Bereiche, wo halt klar ist, hier muss sehr, sehr sauber abgeliefert werden. Aber das ist halt eine Tätigkeit, die gibt es in allen Firmen. Ne? Eine Buchhaltung gibt es überall. Und da kann man jetzt, glaube ich, nicht das Wachstum der Firma massiv vorankurbeln. Man kann das auch sehr gut machen und sehr kosteneffizient machen. Aber Firmenwert generierst du natürlich bei uns jetzt über Content, über Aufmerksamkeitsideen, über eine geile Doku, über einen geilen Artikel, über eine geile Bühne und weniger über eine herausragende Buchhaltung. Und das ist den Leuten aber vollkommen klar.
Bist du ein Techniker, also der Wirtz, weil du es eben schon mal angedeutet hast, oder bist du so ein Antonio Rüdiger, so ein Abräumer?
Also was wenn man jetzt Technik überträgt auf wirklich so jetzt irgendwie Softwareentwicklung und sowas im Sinne von Technik, was bei uns Technik ist, das bin ich nicht. Ich bin ein Kaufmann, Unternehmer, eher so Antreiber, sagen wir mal so Goretzka eigentlich eher, so von Strafraum zu Strafraum hin und her rennt. Und Technik ist okay, aber ich bin jetzt wirklich keiner, der Software gut kann oder der jetzt irgendwie die absolut latest App irgendwie auf dem Handy hat. Ne?
Leon Goretzka war sehr traurig, dass er nicht mit dabei war jetzt bei der...
Kann ich mir vorstellen.
Weil er sich ja bis zuletzt logischerweise Hoffnungen gemacht hat. Also Kevin Trapp war bei dir schon Speaker. Mhm. Mario Götze und Toni Kroos waren bei dir im Podcast. Bastian Schweinsteiger war jetzt beim OMR 2024.
Ja, Philipp Lahm auch. Philipp Lahm, Benny Höwe jetzt.
Also, Lahm auch, ja gut, das ist ja jetzt, genau, der ist ja jetzt der EM-Chef. Ja, ja. Man kann bei dir ja immer nur einige nennen, weil es sind ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo die du noch alle herholst, auch für deine neuen Podcasts. Was macht dich so neugierig an den Leuten?
Naja, also erstmal muss man sagen, ich bin halt auch so groß geworden. Ne? Mein Traumjob war Sportreporter. Also du hast da sozusagen meinen Traumjob abgegriffen. Da bin ich irgendwie irgendwann falsch abgebogen. Deswegen habe ich da natürlich so von Anfang an so eine gewisse Affinität für. Und was man aber mittlerweile auch sagen muss, Sport als solches ist natürlich auch sehr marketingnah, ist sehr digital geworden. Das ist auch sehr businessaffin geworden. Also wenn man sich für die Themen interessiert, da kommt beim Sport schon vieles zusammen. Und dann auch dazu, dass natürlich diese Sportler häufig auf einem gewissen Niveau auch alles Unternehmer sind. Also man erreicht ja auch schon das kleinere Niveau. Ob man jetzt einen Jan Frodeno nimmt, einen Triathleten, der nebenher wirklich extrem erfolgreich unternehmerische Sachen macht oder viele andere. Der Alex Zverev, den ich immer gesprochen habe, die verstehen sich alle als Unternehmer und müssen sehr unternehmerische Entscheidungen treffen. Sind alle in der Digitalwelt auch Influencer, wenn man so möchte. Insofern gibt es da immer wieder Themen. Das ist jetzt bei uns nicht der Kern und ist nicht irgendwie das, weswegen man OMR jetzt irgendwie vielleicht verfolgt. Aber es ist eine Farbe bei uns und die macht mir sehr viel Spaß und die passt auch zu uns. Das Gleiche gilt übrigens auch für Musiker oder so Popkultur. Ne? Also das gehört zu Marketing und zu Digitalbusiness einfach mittlerweile mit dazu. Ne?
Ja, ich finde vor allem, wenn du Gäste hast, die völlig anders denken als man selbst und einen selber so ins Grübeln bringen, wo man daneben steht und denkt, okay, von der Seite habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen. Das finde ich zum Beispiel auch total spannend, jetzt auch gerade bei Künstlern oder Menschen, die so total kreativ sind. Das finde ich schon immer sehr erstaunlich. Wir haben mit Julia Nagelsmann ja auch einen Podcast gemacht. Mhm. Wäre das mal einer für dich irgendwann?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auf meiner Zielliste auf jeden Fall drauf und aktuell ist er, glaube ich, gut beschäftigt, aber eines Tages mit ihm zu sprechen, hätte ich schon Spaß, auf jeden Fall.
Ja. Ja, der Schwarz-Rot-Gold-Junge hat die FAZ jetzt geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ihm das gefällt, aber man wird ja direkt vereinnahmt. Was war dein stärkster Gast? Fiese Frage, ich weiß, von den über 600.
Also sag mal, die bestgehörte Folge aller Zeiten ist tatsächlich die mit Robert Geis. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
Echt?
Ja. Aber da war ich irgendwie bei ihm in Monaco und das war auch einfach ein super Flow. Wir haben uns echt gut unterhalten und der hat mir so ein bisschen Sachen erzählt. Ja, der ist ja wirklich Unternehmer. Ich meine, dieses ganze Fernsehthema ist ja bei dem erst hinten raus dazugekommen und das macht er jetzt ja auch sehr unternehmerisch. Aber das war auch, glaube ich, eine gute Folge. Ansonsten eine Folge, die ich empfehlen kann, gerade so auch für Leute, die sich jetzt wirklich so auch aus vielleicht aus dem Sportkontext kommen oder so aus dem Marketing-Kontext, das ist irgendwie überraschend, aber Philipp Plein, der Modedesigner, dessen Klamotten ich jetzt eigentlich nicht trage oder auch nicht mir auch nicht gefallen, aber was der unternehmerisch geschaffen hat, ist total interessant und das ist jetzt für Leute, die jetzt nicht Hardcore-Techies sind oder jetzt irgendwie wirklich sich tief einlassen wollen, kann ich nur empfehlen, Philipp Plein, wie der es geschafft hat, aus nichts dieses Modelabel zu bauen, der verdient damit, glaube ich, hat er mir erzählt, jedes Jahr 60, 70 Millionen Euro Ergebnis. Also das ist irgendwie, das ist wirklich auf Mbappé-Niveau. Und das hat er halt irgendwie geschafft und hat angefangen mit Hundekörbchen. Das ist eine geile Geschichte. Also Philipp Plein kann ich empfehlen, Robert Geis kann ich empfehlen. Und dann vielleicht jetzt gerade, ich habe es ja gerade schon erzählt, zur Euro, auch so Sachen, wer jetzt ein bisschen neugieriger ist, Engelbert Strauß, der Henning Strauß, dem die Firma gehört, hat dies von seinen Eltern geerbt, 100% Eigentümer. Warum macht er das? Wie kann das sehen? Wie kann das gehen? Warum gibt er 25 Millionen oder irgendwas in der Art aus, um da bei der Euro dabei zu sein? Der macht gerade US-Expansion. Also auch Anfang des Jahres aufgenommen, kann ich empfehlen, für Leute, die jetzt so ein bisschen weniger glamourös, aber auch sagen, Wirtschaft interessiert mich, das wird der Einstieg. Und dann kannst du halt beliebig tief reingehen in Tech und Leute, die halt wirklich dann so etwas anspruchsvollere Tech-Businesses machen, gibt's auch reichlich. Also einfach runterscrollen. Aber so zum Einstieg würde ich empfehlen, Geis, Plein, vielleicht Henning Strauß. Das macht Bock, da lernt man was für Wirtschaft.
Ganz wichtig ist, dass du unseren Podcast dann immer verlinkst, den Spielmacher-Podcast, weißt du?
Ja, aber ihr habt ja krasse Gäste. Also muss man wirklich sagen.
Sag mal eine Zahl zu dem Geis-Podcast.
Ich glaube mittlerweile so 500.000 oder so Hörer.
Boah, das ist ordentlich. Ja. Das ist, ja.
Aber Wahnsinn, auf der anderen Seite ist es auch traurig. Also ich denke mir das häufig, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich auch nochmal erleben, man guckt sich an, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, wie viele Menschen hier irgendwie am Wirtschaftsleben teilnehmen oder am Sportleben in eurem Falle. Und dann guckst du dir an, ein normaler Podcast bei mir hat vielleicht 100.000 Hörer. Das ist natürlich toll, aber es ist trotzdem eigentlich, wenn man guckt, was möglich sein müsste, ist es zu wenig. Es ist viel zu wenig dafür, dass wir wirklich die spannendsten Leute aus der Wirtschaft haben. Das kannst du nirgendwo anders hören. Da Leute offen ihre Zahlen teilweise erzählen aus der Wirtschaft, die wirklich inspirierend Leuten Bock machen, unabhängig frei zu gründen, zu leben. Und trotzdem hören es in Anführungsstrichen nur 100.000 Leute. Also und da machen dann halt Leute mit irgendwie dem dritten oder vierten Crime-Podcast machen immer noch 500.000 Hörer oder mit dem dritten oder vierten Laber-Podcast machen immer noch 300.000 Hörer. Das ist schon für mich auch bei aller auch irgendwo frustrierender.
Obwohl es natürlich auch ein Content-Overkill ist.
Absolut.
Man muss ja auch erstmal die ganzen Sachen finden. Es ist ja inzwischen so, wie du sagst, es gibt ja jetzt keinen mehr fast, der keinen Podcast macht. Wir gehören ja dazu, logischerweise. Aber, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gib uns bitte noch eine Prognose. Also wir wissen, dass du beide Hamburger Vereine unterstützt oder supportest so ein bisschen, jedenfalls vom Mindset her, dass du weißt, dass der HSV aufsteigt. Das wissen noch nicht so viele in Hamburg bis jetzt, aber du weißt es schon. Und dass die deutsche Nationalmannschaft eine gute Rolle spielen wird? Also haben wir das Zeug, die EM zu gewinnen am Ende?
Ich glaube schon. Also ich habe jetzt auch mit einigen so, sagen wir mal, Sportfachleuten im Freundeskreis gesprochen, die sagen dann immer alle so, ja, Spanien wird schwer, Halbfinale maximal. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt noch keine Mannschaften gesehen, wo man wirklich denkt, das ist ja unfassbar, was die da hinlegen. Und ich fand Deutschland bislang auch wirklich gut, wenn man auf die Namen guckt. Also ich versuche das dann mal so ein bisschen so quantitativ anzunähern. Mittlerweile, glaube ich, der drittwertvollste Kader mit vielen alten Leuten, die ja nicht mehr so wertvoll sind. Also insofern vielleicht sogar noch wertvoller.
Wir haben den ältesten Kader, Philipp,
genau,
von allen.
Genau, den ältesten Kader, aber trotzdem,
29.
Aber trotzdem den drittwertvollsten Kader. Also ist ja auch eine Kunst, ne? Weil normalerweise sind junge Spieler wertvoller als alte. Insofern in einem alten Kader trotzdem sehr wertvoll zu sein, finde ich, ist eine gute Mischung und vielversprechend. Deswegen würde ich sagen, so entlang der Zahlen würde ich sagen, ist das möglich, wenn man sich die Wettquoten anguckt, also nächste irgendwie Zahlenorientierung, dann ist die Wettquote auch immer so die drittaussichtsreichste nach England und Frankreich. Und das liegt alles eng beieinander. Heimvorteil, ich glaube, es ist möglich, aber es ist sicherlich auch, du brauchst auch Glück, ja. Klar, logisch.
Wer ist der größte Experte in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, wenn ihr euch austauscht oder guckt oder was auch immer?
Oh, ich habe natürlich hier so in Hamburg jetzt immer so ab und zu mal geguckt, auch wieder mit Jonas Bold oder so, so Leuten, die aktiv sozusagen drin sind. Auf der journalistischen Seite habe ich seit vielen Jahren mal kennengelernt über ein Seminar, den Pit Gottschalk, Ex-Sportbildchef, der dann viele Jobs gemacht hat, irgendwie zuletzt bei Sport 1 war. Der erzählt immer noch aus Zeiten von Lothar Matthäus und Beckenbauer, also der hat schon viel gesehen, so viel mehr als ich. Also da gibt es eine große Bandbreite an Leuten. Ich habe jetzt auch wirklich letzte Woche noch Mario Götze getroffen in Frankfurt, durch Zufall bei einem Mittagessens-Event. Der sagte auch, es ist alles möglich. Also da gibt es schon eine Bandbreite an Leuten. Ja, aber ich bin wirklich auch, mir macht es auch Spaß, wirklich so auf die Zahlen zu gucken, sich zu fragen, okay, was sagen die Wettanbieter, was sagt der Kaderwert, was sagt irgendwie der Altersdurchschnitt, um daraus irgendwas abzuleiten. So dieses amerikanische Moneyball finde ich schon total interessant.
Ja, super, total, total. Wir machen es anders. Wir gucken auf Passquoten,
ja.
Zweikampfwerte, Ballbesitz.
Ja, auch, ja, aber genau.
Überspielte Spieler bei Pässen und so weiter.
Was willst du sagen?
Ist ja spannend.
Sag du mal, Sebastian, was ist denn, also ihr seid ja nun auch, ihr, also im Sinne jetzt von A, dein journalistisches Umfeld, aber auch deine Agenturkollegen, was sagen denn die?
Die haben natürlich einen krassen Einblick, weil die halt auch viele Spieler haben in den Nationalmannschaften, jetzt natürlich auch in der deutschen Nationalmannschaft, die sind alle total positiv, ne? Also die bei 360 ist ja Julian Nagelsmann, die wissen ja, wie der mit den Spielern umgeht, und insgesamt glaube ich, dass da richtig was entstanden ist, so wie du eben auch gesagt hast, dass wie er nominiert hat, also eben aus dem Flow, nicht gut, den muss ich nominieren, weil er schon immer dabei ist oder weil er 50 Länderspiele hat oder was auch immer, sondern es sind jetzt die Besten, jeder hat seine Rolle, das finde ich halt auch total wichtig. Und diese Geschichte gestern, also das hat er ja bei uns im Podcast auch erzählt, Julian Nagelsmann, jeder kennt seine Rolle, und das war zumindest auch die Rolle von David Raum, als er gestern reinkam. Wenn es so eine Situation gibt, wir liegen hinten, es ist noch, keine Ahnung, Viertelstunde, dann kommt der Raum, es gibt mehr Dampf und mehr Flanken über die linke Seite, und dann bringt er einen Füllkrug. Und am Ende ist es die eine Flanke und der eine Kopfball. Und wenn das natürlich dann aufgeht, bei der Rollenbeschreibung, die jeder Spieler bekommen hat, ist es ja der absolute Wahnsinn. Und natürlich ein Glücksfall jetzt für Julian Nagelsmann, aber das funktioniert. Und ich glaube, dass das immer noch mal wieder andere Dinge freisetzt, dass die Leute halt extrem dran glauben, dass es funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt das, was Spanien gemacht hat, schon echt beeindruckend. Das ist ja jetzt unsere Seite, dummerweise, weil wir Erster geworden sind. Ne? Also die haben wir dann ja im Viertelfinale, Frankreich im Halbfinale. Also wir sind ja jetzt auf der gefährlichen Seite quasi im Turnierbaum durch die erste Platzierung. Aber es ist ja eh hätte, wäre, wenn. Ich glaube, dass wir jetzt zu den Top 2, 3 gehören. Mehr als vor dem Turnier noch. Und bin fest davon überzeugt, dass wir ins Finale kommen auf jeden Fall.
Ja, also es wäre, also ich würde es mir sehr wünschen.
Ja. Vielen, vielen Dank für die Zeit, Philipp. Ich poste deinen Podcast und du postet unseren
Podcast.
So machen wir das. Dankeschön.
Alles klar, danke.
Grüße nach Hamburg.
Jo.
Ciao. Danke, Philipp.
Ciao.
Das war Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt.